Ja, wir wollen heute Morgen mal einen Blick werfen in den Jakobusbrief und wollen dazu einmal die Verse aus dem ersten Kapitel betrachten, und zwar die Verse 2 bis 18. Also Jakobus 1, die Verse 2 bis 18. Da hören wir Folgendes. Meine lieben Brüder, achtet es für eitel Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallet, und wisset, dass euer Glaube, wenn er rechtschaffend ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll fest bleiben bis ans Ende, auf dass ihr seid vollkommen und ganz und keinen Mangel habet. So aber jemand unter euch Weisheit mangelt, der bitte Gott, der da gibt einfältig jedermann, und rücket es niemand auf, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer da zweifelt, der ist wie die Meereswoge, die vom Winde getrieben und gewebt wird. Solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig in all seinen Wegen. Ein Bruder aber, der niedrig ist, rühme sich seiner Höhe. Und der da reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Die Sonne geht auf mit der Hitze und das Gras verwelkt und seine Blume fällt ab und seine schöne Gestalt verdirbt. Also wird der Reiche in seinen Wegen verwelken. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Sondern ein jeglicher wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert sie den Tod. Irret euch nicht, liebe Brüder. Alle gute Gabe und vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei welchem ist keine Veränderung noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Er hat uns gezeugt nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, auf das wir wären Erstlinge seiner Kreaturen. Wir wollen noch mal stille werden. Ja, Herr Jesus Christus, jetzt dürfen wir dich herzlich bitten, dass du uns das Wort aufschließt, ja, für dieses wichtige Thema der Anfechtung und der Versuchung. Und so wollen wir dir auch jetzt alle Ehre, allen Preis, allen Ruhm und allen Dank geben. Amen. Ja, liebe Geschwister, gleich am Anfang, das haben wir ja festgestellt, ohne dass der Jakobus da eine große Einleitung macht, taucht dieser ganz wichtige Begriff auf, den alle Generationen zu aller Zeiten an allen Orten kennen, nämlich dieses Stichwort von der Anfechtung. Und wir wollen zunächst mal in einem ersten Punkt dieses Thema Anfechtung behandeln, das der Jakobus hier auslegt in den Versen 2 bis 12. Und zunächst wollen wir mal auf die verschiedenen Bereiche der Anfechtung eingehen. Und da gibt es zunächst mal ein ganz großes Feld der Anfechtung. Das ist in Besonderes alles, das alles, was zusätzlich, die Betonung liegt jetzt hier auf zusätzlich, was jetzt zusätzlich an Schwierigkeiten, an Nöten, an Problemen in dein Leben hineinkommt, weil du zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen bist. Du aber weniger Probleme hättest, wenn du nicht gläubig geworden wärst. Und das musst du dir natürlich erstmal klar machen, das musst du dir also erstmal ganz bewusst machen. Es mag durchaus sein, dass in unserem Kulturkreis hier das Hinzukommen des christlichen Glaubens dein Leben nicht sofort erschwert. Das mag also durchaus in unserem Kulturkreis so sein. Aber für die Urgemeinde damals und für viele Christen anderer Kulturkreise auf unserem Globus ist es so, dass wenn sie zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus kommen, es ihr Leben massiv erschwert. Und da denken wir vor allen Dingen an die Christen in den islamisch geprägten Ländern. Dass wir hier das Vorrecht haben, noch in einem friedlichen Land leben zu können, und dass die Anfechtungen bei manchen noch überschaubar sind, dafür danken wir dem lebendigen Gott, wollen aber umso mehr an jene denken, ja, die als Jesusleute ihr Leben ganz anders führen müssen, als wir es hier gewohnt sind. Aber was grundsätzlich gilt, ist, dass wenn du zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus kommst, hast du dir sozusagen die Anfechtung und die Versuchung, ich sag's mal so, mit eingekauft. Das gilt also grundsätzlich. Dann gibt es also auch noch den Bereich der Anfechtung, ja, wie soll man das sagen, wo Gott Dinge in dein Leben hineinlegt, wo du es unheimlich schwer hast, sie zu verstehen. Solch eine Art der Anfechtung ist zum Beispiel die Berichterstattung aus 1. Mose 22, die wir alle kennen. Abraham, Isaak, Berg Moria, Opferung. Das ist so eine Art Anfechtung, nicht, wo es sicherlich dem Abraham auch ganz, ganz schwer gefallen hat, das erstmal zu verstehen. Und dann gibt es natürlich auch noch einen Bereich, liebe Geschwister, wo das Thema Anfechtung ja eine Rolle spielt, wo die viele Dinge, die dein tägliches Leben so ja belasten, dir zur Anfechtung werden können. Und das hat noch nicht einmal damit etwas zu tun, ob du jetzt Christ bist oder ob du nicht Christ bist. Krankheit, Enttäuschung, Einsamkeit, Arbeitslosigkeit, das sind so Dinge, die jedem passieren, ob er nun Christ ist oder ob er nicht Christ ist. Aber wenn du Christ bist, ist es die Frage, wie gehst du mit solchen Anfechtungen in deinem Leben um? Und was jetzt, liebe Geschwister, was jetzt Herr Jakobus mit dir macht, das ist nämlich Folgendes, dass er für das Thema Anfechtung, was ja normalerweise in deinem Leben ja nicht unbedingt erfreulich ist. Du hast eine Anfechtung und wirst ja nicht gleich sagen, Halleluja, endlich habe ich meine Anfechtung. Aber was der Jakobus jetzt mit dir macht, ist, dass er für dieses Thema Anfechtung ja bei dir eine Veränderung herbeiführen möchte, sozusagen einen Perspektivwechsel vornehmen will, dass du dieses Thema Anfechtung aus einer ganz anderen Sicht siehst. Denn er sagt ja hier in Vers 2, sagt er ja, seht es als eine ganz besondere Freude im Herrn an, meine Geschwister, dass ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Und dann schließt er das Ganze ja noch ab in Vers 12 mit dieser Seligpreisung, wo er da sagt, glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt. Und da frage ich dich natürlich mal, würdest du das so auf Anhieb von dir so offensichtlich sagen? Geschweige denn einem Christen, der gerade in eine ganz tiefe Not von Gott hineingeführt worden ist. Aber gerade das ist es, was der Jakobus mit diesem Text erreichen möchte, nicht, dass du ermutigt wirst, dieses Thema Anfechtung aus einer ganz anderen Sicht, aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen. Und wenn du jetzt mal in dein Leben hineinschaust, dann hast du ja sicherlich manche Erfahrungen mit dem lebendigen Gott gemacht, gesammelt, weil du ja schon viele Jahre, viele Jahrzehnte mit ihm unterwegs bist. Und dass du dann im Nachhinein sagen kannst, das hätte Gott nie so hinbekommen, wenn er mich nicht in die eine oder andere Anfechtung, in die eine oder andere Not geführt hätte. Du magst vielleicht am Anfang gesagt haben, Herr, warum machst du das mit mir? Wie kannst du so etwas mit mir tun? Aber du wirst dann allmählich, wenn auch vielleicht später, wirst du dann begriffen haben, dass du eben nicht aus dem Blickfeld Gottes gefallen bist, dass du eben nicht auf der falschen Spur gewesen bist, sondern dass es Profilierung, dass es Prägung deines Glaubens gewesen ist durch den lebendigen Gott, weil er dich in diese Anfechtung hineingeführt hast. Denn was soll die Anfechtung bewirken? Was soll sie bewirken? Und das sagt uns Jakobus in den nächsten Versen, in den Versen 3 bis 4. Da sagt er ja, dass wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, dass Standhaftigkeit oder eben Geduld hervorbringt. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Und hier ist natürlich jetzt angebracht, dass man mal etwas näher bei diesen beiden Versen stehen bleibt, dass wir uns diese Dreierkette mal anschauen. Bewährung, Standhaftigkeit, Vollkommenheit. Zu dem ersten Lied der Kette, wo es da heißt, wenn dein Glaube erprobt, und man könnte auch sagen, wenn dein Glaube kampferprobt wird und sich bewährt. Das heißt, wenn dein bestehender Glaube, Betonung auf bestehen, wenn dein bestehender Glaube ja von all dem gereinigt wird, was eben zum Glauben nicht gehört. Und dadurch eben dein Glaube ja gefestigter, beständiger, belastbarer wird. Das ist also hier damit gemeint. Da, und das wissen wir, dabei treten natürlich Schwierigkeiten auf. Da gibt es Probleme, da gibt es Widerstände, ja, die angegangen werden müssen. Stellen wir uns das mal vor, da ist zum Beispiel ein 10, 11, 12, 13-jähriger Teenie, nicht, dessen Glaube an Jesus Christus in der Schule unter Druck kommt. Jetzt kann er sich nicht mehr hinter dem verstecken, was seine Eltern glauben, sondern jetzt muss sich der Glaube bewähren. Jetzt muss er sich da auf dem Schulhof oder in dem Klassenraum, muss er sich jetzt unter seinen Schülern, Schülerinnen bewähren. Oder da ist ein Arbeitskollege, dem man kritische Fragen über den Glauben an Jesus Christus stellt. Und der jetzt plötzlich merkt, ja, ich kann jetzt hier nicht auf Kinderstundenniveau antworten. Jetzt muss er sich bewähren, woran er glaubt und vor allen Dingen, wie er das rüberbringt, wie er das also vermittelt. Wir sehen also, was gerade diese Bewährung anbetrifft, um es kurz und knapp zu sagen, ja, wir leben auf dieser Welt lebenslänglich auf Bewährung. So ist es. Und diese Bewährung, diese Erprobung, die bringt Standhaftigkeit oder wie es in manchen Bibelübersetzungen steht, bringt Geduld hervor. Standhaftigkeit, Geduld. Das heißt, dass du unter der Last, die natürlich ganz, ganz unterschiedlich aussehen kann, nicht zusammenbrichst, sondern dass du in geduldiger Weise trägst. Nicht eben wie andere Geschwister, die man vielleicht tragen bzw. ertragen muss. Und stell dir auch da einmal vor, du arbeitest da in der Gemeinde an einer ganz wichtigen Stelle, hast eine ganz wichtige Verantwortung übernommen, trägst du sie kontinuierlich? Oder man hat dir in der Gemeinde einen schwierigen Menschen an die Hand gegeben. Bleibst du beharrlich, ausdauernd an seiner Seite, der dir immer wieder Schwierigkeiten bereitet? Wie würdest du dich beurteilen? Bist du jemand, der geduldig tragen kann? Oder haben die Glaubensgeschwister vielmehr die Schwierigkeit mit dir, dich zutragen bzw. zu ertragen? Bist du jemand, der tragfähig ist, der erträglich ist oder der unerträglich ist? Liebe Geschwister, warum ist Standhaftigkeit so wichtig? Warum ist Standhaftigkeit, Geduld so wichtig? Weil es letztlich etwas mit der Treue zum lebendigen Gott zu tun hat. Und die Maxime des Zeitgeistes, die sagt uns heute ganz was anderes. Die sagt uns, den Druck möglichst schnell abbauen, schnellstmöglich die größtmögliche Entlastung bekommen. Das sagt uns der Zeitgeist heute. Aber wir wissen, Standhaftigkeit, Geduld ist noch nicht das Ende. Und damit kommen wir jetzt zu diesem dritten Glied der Kette, nach Bewährung, nach Standhaftigkeit, die Vollkommenheit. Denn der Herr möchte, dass dein Leben so gestaltet oder so umgestaltet wird, wie er sich das vorstellt. Das heißt, so wie es unser Text hier sagt, dass du dich immer mehr hin zu der Vollkommenheit bewegst. Und wenn die Bibel von Vollkommenheit spricht, bezüglich des Menschen, der hier an Jesus Christus glaubt und hier auf Erden lebt, dann meint sie mit Vollkommenheit, dass du Jesus Christus immer ähnlicher werden sollst. Das ist also damit gemeint. Wenn der Jakobus hier schreibt, du sollst dich immer mehr zur Vollkommenheit hin bewegen. Wir sehen also Bewährung, Standhaftigkeit, Vollkommenheit. Das sind sozusagen die Eckdaten des göttlichen Trainingsprogrammes mit dir. Nicht? Das ist im Grunde genommen ähnlich wie im, wir kennen ja so diese Gewichtheber, das ist so ähnlich wie im Kraftsport, ist es auch mit deinem Glaubensleben. Nicht? Das ist so eine Art progressives Kraftgewichttraining. Und wir wissen ja, dass Muskeln wachsen gegen Widerstand und der lebendige Gott legt dir, jetzt mal im Bild gesprochen, er legt dir Gewichte auf, damit du richtig durchtrainiert wirst, damit du zu einem Glaubensathleten wirst, aber er legt dir niemals mehr Gewichte auf, dass du darunter zusammenbrichst, unter dieser Last. Das tut er also nicht. So, und jetzt geht der Apostel, der Jakobus geht jetzt einen Schritt weiter und sagt, wenn du jetzt auf eine Anfechtung nicht angemessen reagierst, oder wie er es hier sagt, wenn es dir jetzt an Weisheit mangelt, dann sollst du beten. Dann sollst du beten. Und man kann sich ja gut vorstellen, dass Menschen in Anfechtung schon einen Mangel an manchen Dingen haben. Dass sie eben nicht, ich sag mal, zutreffend die Gedanken, den Willen, die Pläne Gottes erkennen. Und somit nicht immer die richtige geistliche Entscheidung treffen. Oder dass sie eben unter Druck nicht die richtige Haltung einnehmen. Ja, dass sie eben nicht die Standhaftigkeit, die Ausdauer, die Belastbarkeit zeigen. Und wenn es dir daran mangelt, dann sollst du zu Gott gehen, dann sollst du beten. Und jetzt bringt interessanterweise der Jakobus ein Beispiel. Und das ist kein dramatisches Beispiel, hat nichts mit Verfolgung zu tun, ein ganz normales, profanes Beispiel, was es immer wieder geben kann. Und zwar bringt er ein Beispiel aus dem Bereich soziale Stellung in der Gemeinde und verdeutlicht das an diesem Paar Armut, Reichtum. Und jetzt kann man sich ja gut vorstellen, da ist also ein Mensch in der Gemeinde, der jeden Monat halbwegs mit Acht und Kraft finanziell über die Runden kommt. Und dieser Mensch sieht gleichzeitig in der gleichen Gemeinde jemanden sitzen, der überlegt, ob er sich das zweite oder dritte Auto anschaffen soll. Das kann, muss nicht. Das kann aber für denjenigen zur Anfechtung werden. Und wenn er jetzt nicht angemessen darauf reagiert, soll er zu Gott gehen und bitten. Und Gott sagt ihm, halte du dir vor Augen, welch hohe Würde ich dir in deiner Lebenssituation gegeben habe. Und zu dem Reichen wird er sagen, und halte du dir bitte schön vor Augen, nicht wie wenig wert deine hohe soziale Stellung in meinen Augen ist. Pass du einmal ganz schön auf, dass sich dein Reichtum nicht verselbstständigt und du total vergessen hast, wozu und wofür ich dir den Reichtum geschenkt habe. Also, wenn dir an Weisheit mangelt, was diese Dreierkette da anbetrifft, wenn dir an Weisheit mangelt, sollst du Gott bitten. Aber wie? Das sagt uns der Paulus jetzt der Jakobus in den Versen 6 bis 8. Du sollst im Glauben bitten und nicht im Zweifel. Und ich denke, das müssen wir hier richtig verstehen. Also, für meine Meinung. Hier ist also nicht der Zweifel des Beters gemeint. Hier wird also nicht der Glaubensstarke dem zaghaften Beter gegenübergestellt, sondern hier wird gegenübergestellt der gläubige Beter und der ungläubige Zweifler. Und ich denke mal, dass es so ist, dafür ist ein starker Beweis gerade Abraham. Auch Abraham, wenn wir es ganz nüchtern betrachten, auch Abraham hat gezweifelt. Wir brauchen ja nur mal die Verse da durchzulesen aus 1. Mose 17, 15 bis 18, nicht wo ihm da verheißen wird, dass in dem Alter die Sarah noch ein Kind bekommen wird, und da sagt er noch, das ist unmöglich, das geht nicht, und erhalte mir den Ismael und so weiter und so fort. Und trotzdem wird über den Abraham das gesagt, was in Römer 4, Vers 20 steht, wo es dann heißt, denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern war stark im Glauben und gab Gott die Ehre. Das ist also das Erste, was uns der Jakobus also hier deutlich machen möchte, was das Thema Anfechtung betrifft. Dass es da bei uns wirklich zu einem Umdenken kommt, dass wir wirklich ermutigt werden, Anfechtung aus einer völlig anderen Perspektive zu sehen. Und jetzt geht er auf das zweite große Thema ein, nämlich die Versuchung, und zwar in diesen Versen 13 bis 16. Und bei uns ist es ja in der Regel doch so, dass wir sagen, ja, die Anfechtung kommt von Gott und die Versuchung kommt vom Bösen. Ich weiß natürlich nicht, ob man in jedem Fall das so klipp und klar abgrenzen kann und sagen kann, das ist eine Anfechtung, das ist eine Versuchung. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass wir im Grunde genommen beides erleben. Sowohl Anfechtung als auch Versuchung. Das heißt also, einerseits erlebst du wirklich die Prüfung durch den lebendigen Gott, und gleichzeitig auf der anderen Seite ist jemand, der versucht, nämlich sprich Satan, ist jemand, der versucht, dich aus der Gemeinschaft Gottes da wegzuziehen. In allen möglichen Spielarten und Varianten. Ich denke, dass wir also da sicherlich immer so beides erleben. Und wir haben ja diesen Grenzfall Hiob, da muss man wirklich sagen, das war Anfechtung und auch gleichzeitig Versuchung. Ja, vielleicht kann man sogar so sagen, ich sage es ganz vorsichtig, also wenn jeder anderer Meinung sagt, ist kein Problem, aber ich sage es mal ganz vorsichtig. Vielleicht ist es so, dass du den lebendigen Gott wirklich so erlebst, der dich einerseits in eine Anfechtung führt und es einem anderen erlaubt, zu versuchen. So, aber jetzt kommt es. Jetzt macht der Jakobus genau dasselbe, was er mit dem Thema Anfechtung gemacht hat. Jetzt will er auch hier erreichen, dass wir auch da zu einem Umdenken kommen und sagen, ja, wenn du Gott wirklich so erlebst, dass er dich einerseits in eine Anfechtung führt und andererseits der gleichzeitig jemand ist, der dich versucht zum Bösen, dann sagt er jetzt hier in Vers 13, wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, dann soll er aber nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt, denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemanden dazu. Also das möchte er auch hier bei uns erreichen, dass wir da wirklich zu einem Umdenken kommen. Denn, so sagt Jakobus im Grunde genommen, das ist mir jetzt ganz, ganz, ganz wichtig, dass ihr das versteht. Dass ihr nicht in Kopf und Herz Gott zum Komplizen eurer Sünde macht. Und dass ihr eure Eigenverantwortung ablehnt. Das geht nicht, das könnt ihr nicht machen. Ihr könnt nicht sagen, Gott, du bist schuld, dass das alles jetzt so passiert ist, weil du mich da in diese Anfechtung geführt hast. Und dann gleichzeitig der Satan aufgetreten hat und noch das Seine dazugegeben hat. Das kannst du nicht machen, das kannst du nicht sagen. Gott hat in dieser Weise mit Sünde, mit Dunkelheit, mit Finsternis nichts, aber auch gar nichts zu tun. Und der Jakobus sagt weiter in Vers 14, wenn jemand versucht wird zum Bösen, dann ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und die ihn in die Falle lockt. Das heißt also, du hast keine Möglichkeit, andere für dein Sündenregister verantwortlich zu machen. So, und damit wir das jetzt besser verstehen, geht jetzt Jakobus einen Schritt weiter und will uns jetzt deutlich machen, was da alles an Vorgängen abläuft. Angefangen von der Begierde, über die Sünde, über den Tod. Und interessanterweise haben wir hier wieder eine Dreierkette. Bei der Anfechtung war es eben Bewährung, Standhaftigkeit, Vollkommenheit. Jetzt haben wir hier wieder eine Dreierkette. Begierde, Sünde, Tod. Und deswegen müssen wir uns auch damals etwas mitbefassen mit dieser Dreierkette. Zunächst mal mit diesem ersten Glied der Kette, die Begierde. Da ist ja vom gereizt werden, vom gelockt werden die Rede, oder wie es in der anderen Sprache heißt, vom Ködern. Und dieses Geschehen kann man sich ja gut vorstellen. Da wird also ein Angelköder ausgeworfen und nach einer gewissen Zeit kommt da ein Fischlein des Flusses dahergeschwommen, nicht der bemerkt diesen Happen und schon läuft ihm das Wasser im Maul zusammen, so weit man das von einem Fisch sagen kann. Und jetzt gibt es ja ganz unterschiedliche spezifische Köder. Und ich behaupte mal ganz frei, für jeden Menschen gibt es den passenden Köder. Ich will jetzt nicht auf die Männerwelt eingehen, da gibt es ja auch so klassische Versuchungen, Verführungen, wollen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Aber ich behaupte schlicht und einfach, für jeden Menschen gibt es einen passenden Köder. Da gibt es die Gier nach Geld, da gibt es das Verlangen nach Ehebruch, da gibt es die Gier nach nach Ehre und Macht. Ja, da gibt es sogar die diebische Freude nach Tratsch und Klatsch und die Verbreitung von Gerüchten. Und was uns heute ja auf Schritt und Tritt begegnet, diese übersteigerte Sucht nach Erlebnissen und Events. Nicht? Sie können hinschauen, wo Sie wollen. Überall wird das also kundgetan. Und jetzt muss man Folgendes sagen. Das Auftauchen der Begierde allein, kann man ja noch nicht unbedingt als Sünde bezeichnen. Martin Luther hat ja auch gesagt, dass Vögel um deinen Kopf herumkreisen, kannst du nicht verhindern. Also das Auftauchen der Begierde allein kann man noch nicht unbedingt als Sünde bezeichnen, sondern die Begierde ist eher, um mal da in die Chemie zu gehen, ist eher wie eine chemische Substanz, die erst mit in Verbindung mit einer anderen chemischen Substanz zu einem explosiven gemischt wird. Also, da ist deine Begierde, da ist deine Lust, da ist dein Verlangen und jetzt kommt deine Entscheidung hinzu. Beiß ich an oder lass ich sein? Und da ist ja mal ganz interessant die Frage, was im Umfeld solcher Entscheidungen da in deinem Kopf abläuft. Und man kann sich ja gut vorstellen, auch bei Christen, dass ich dann bereit bin, mein Ziel auch auf etwas krummen Wegen zu erreichen. Besonders dann, wenn die gesetzlichen Regelungen nicht eindeutig erklärt sind. Oder wenn die Regelverletzung weit verbreitet ist, so nach dem Motto, das tun doch alle so. Rechnung ohne Mehrwertsteuer, nicht korrekte Angaben in der Steuererklärung, so diese klassischen Standardbeispiele. Oder wenn stressbedingt die Selbstkontrolle bei dir nicht mehr so richtig funktioniert. Oder wenn die Distanz zum Geschädigten besonders groß ist, zum Beispiel bei der Raubkopie im Internet. Ja, liebe Geschwister, es gibt sogar eine moralische Begründung für meinen Fehltritt. Indem ich also sage, ich habe es doch nur gut gemacht. Oder der Zweck heiligt alle Mittel. Kennen wir doch diese Ausdrücke. Und jetzt wechselt Jakobus die Sprache. Und damit kommen wir zu diesem zweiten Glied in der Kette. Jetzt wechselt nämlich Jakobus die Sprache und er spricht ja jetzt vom Schwangerwerden. Und jeder von uns weiß, zum Schwangerwerden gehören immer zwei Personen. Und im Normalfall kommt da etwas Drittes heraus. So, wenn du das jetzt auf diese Dreierkette überträgst, dann ist da einerseits die Lust, die Begierde, das Verlangen. Und auf der anderen Seite kommt jetzt deine Entscheidung hinzu. So, wenn du jetzt deine Entscheidung so triffst, dass du mit der Begierde spielst, dass du eben dieser Begierde nachgibst, dass du diese Kette nicht unterbrichst, dann wird die Begierde schwanger und es wird das Kind, sprich die Sünde, geboren. Das ist, was Jakobus hier sagt. Aber von wem, liebe Geschwister? Wir haben ja gerade gehört, zum Schwangerwerden sind zwei notwendig. Also irgendwie muss in Anführungsstrichen dieses Kind ja einen Erzeuger haben. Und nach dem biblischen Verständnis kommt dann nur der Satan in Frage. Also, in dir ist der Ansatz der Begierde, der Lust und das Verlangen. Und von außen kommt der Erzeuger, sprich der Satan. Das musst du dir wirklich ganz klar vor Augen haben. Es gibt also diesen Ansatzpunkt in dir selbst, nämlich diese Lust, diese Begierde, dieses Verlangen. Und von außen haben wir den Erzeuger, sprich den Satan. So, und wenn du einmal angebissen hast, dann merkst du, um wieder zurück in die Sprache der Angler zu gehen, dann merkst du, oh, die Sache hat ja einen Haken. Und an dem Haken ist ja eine Sehne. Und an der Sehne ist ja eine Angel. Und die Angel wird ja bedient von einem ganz geschickten Angler, sprich Satan. Nur mal einige Beispiele an dieser Stelle. Du begehrst also dein Vergnügen, und lässt dich dazu verführen, unangenehme Pflichten nur halbherzig zu erfüllen. Oder du begehrst Macht und lässt dich dazu verführen, Schwächere zu unterdrücken. Du begehrst Reichtum und lässt dich dazu verführen, dich mit unredlichen Mitteln zu bereichern. Oder du begehrst Liebe und lässt dich dazu verführen, diese von anderen einzufordern. Oder ein letztes Beispiel, du begehrst Ruhe, willst also deine Ruhe haben, und lässt dich dazu verführen, Taten der Nächstenliebe an andere zu versäumen. Das sind nur mal einige Beispiele, wir können sicherlich noch viele, viele finden. Aber das müssen wir uns bewusst machen, liebe Geschwister, die Begierde, die in uns steckt, und der Satan, der von außen kommt, bilden ein höchst bewährtes und effektives Team mit verheerenden Ergebnissen. Nämlich, dass das Kind, sprich die Sünde, die am Anfang noch klein und harmlos sein mag, aber im Laufe der Zeit, wenn du diese Dreierkette nicht unterbrichst, immer größer und größer wird und ihrerseits dann selbst wieder ein Kind zur Welt bringt, und das ist der Tod. Das kann der leibliche Tod sein, wenn wir an den Korintherbrief denken. Es kann aber auch der geistliche Tod sein. Aus meiner Sicht, wenn hier vom geistlichen Tod die Rede ist, oder wenn es der geistliche Tod sein kann, aus meiner Sicht ist jetzt nicht von der ewigen Verdammnis da die Rede, weil der Jakobus hier an Christen schreibt. Aber es bedeutet, dass das geistliche Leben zerstört ist, dass geistliches Leben nicht mehr wachsen kann, eher rückläufig ist und dass vor allen Dingen die Segenströme Gottes in deinem Leben nicht mehr fließen können. Und da sagt jetzt Jakobus abschließend, macht euch da nichts vor, liebe Geschwister. Irrt euch nicht, liebe Geschwister. Meint wirklich nicht, dass es Gott ist, der euch zum Bösen verführt. Ihr habt die Eigenverantwortung. Meine ja nicht, dass du auf dem Richterstuhl sitzt und Gott auf der Angeklagebank. Es ist genau umgekehrt. Meine ja nicht, dass du aus eigener Kraft in der Lage bist, dich da von der Versuchung zum Bösen zu erlösen oder zu erretten. Das ist genauso dumm, als wenn du versuchen würdest, dich an deinen eigenen Haaren da aus dem Sumpf zu ziehen, in dem du gerade steckst. Ich weiß es nicht, ich sage es auch jetzt mit Vorsicht. Vielleicht erlaubt es Gott deshalb auch heute noch manchmal dem Satan zu versuchen, damit wir das kapieren, damit wir das wirklich kapieren. Du bist nicht in der Lage, dich von der Versuchung zum Bösen da zu erretten. Das schaffst du nicht. Schaffst du also nur wirklich also mit meiner Hilfe. Und damit komme ich im Grunde genommen zum Schluss. Was wäre es furchtbar, wenn dieser Text mit dem Vers 16 enden würde? Und was können wir, liebe Geschwister, dankbar sein, dass dieser Text eben nicht mit dieser brutalen Realität endet, wenn du einmal am Angelhaken hängst, dann hast du die falsche Entscheidung getroffen, dann gibt es für dich keine Chance mehr. Nein, so ist es nicht. Denn jetzt lenkt Jakobus zum Abschluss noch unsere Gedanken, unsere Blicke auf diese Verse 17 und 18. Und da sagt uns Jakobus, weil wir eben einen lebendigen Gott haben, bei dem es keine Veränderung gibt, bei dem also wirklich Stabilität, bei dem also wirklich Verlässlichkeit, bei dem Vollkommenheit herrscht, und weil sich dieser lebendige Gott dir zugewandt hat und sich immer wieder dir zuwendet, und weil dieser lebendige Gott durch das Wort der Wahrheit, und das ist nichts anderes als das Evangelium, dich zu neuem Leben erweckt hat, deshalb bist du auch mit seiner Hilfe in der Lage, Prüfungen zu bestehen und Versuchungen zu widerstehen. Du musst als Kind Gottes nicht in jede Falle tappen. Ja, liebe Geschwister, bleiben wir nüchtern, bleiben wir realistisch. Wir werden trotzdem noch in die eine oder andere Falle tappen. Aber wenn es eng wird, dann sollen wir uns an diesen lebendigen Gott wenden. Und liebe Geschwister, das ist doch unser Ziel. Das Ziel von jedem Einzelnen von uns, dass wir bei diesem lebendigen Gott doch ankommen wollen, oder nicht? Amen. Ich darf euch bitten, dass wir uns zum Gebet erheben. Ja, Herr Jesus Christus, keiner von uns in diesem Raum kennt dieses Thema nicht. Das Thema der Anfechtung. Da legst du ja Einschränkungen in unser Leben hinein, ja, die wir manchmal am liebsten wegbeten wollen. Da kommen Nöte, die uns manchmal zweifeln lassen an deiner Liebe. Anforderungen, die wir nicht verstehen können. Und jetzt bitten wir dich so von Herzen, dass dieses Wort des Jakobus uns wirklich hilft, damit wir eine neue Perspektive für unsere Anfechtungen bekommen. Dass du unseren Glauben so prägen, so profilieren möchtest, wie du dir das wirklich wünschst. Danke, Herr Jesus Christus, wo wir das schon erfahren haben. Ja, und dann kennst du auch die Versuchungen, die uns das Leben versprechen und im Grunde genommen uns leer zurücklassen. Und da möchten wir dich wirklich bitten, dass wir diese Versuchungskette möglichst früh durchbrechen können. Ja, Herr Jesus Christus, hab du ganz, ganz herzlichen Dank für dein Wort und lass es in unserem Leben das bewirken, was du dir vorgenommen hast. Darüber beten wir dich an und geben dir allein alle Ehre.